Der Bär ließ sich wieder auf alle Viere fallen und setzte seine Mahlzeit fort. Lara hatte ihre Pelze aufgemacht, doch jetzt spürte sie die schneidende Kälte und musste sie wieder zumachen. Sie war zutiefst verunsichert und hätte am liebsten an Ort und Stelle das Alethiometer befragt, aber dazu war es zu kalt. Außerdem riefen die anderen nach ihr, denn es war Zeit aufzubrechen. Sie nahm die beiden Dosen, die Yorick Burnison gemacht hatte, stopfte die leere in Vater Currums Seesack und die mit dem fliegenden Spion zusammen mit dem Alethiometer in ihre Bauchtasche. Sie war froh, dass es weiterging. Die Anführer hatten mit Lee Scorsby ausgemacht, bei der nächsten Rast den Ballon aufzublasen, damit er die Gegend aus der Luft auskundschaften konnte. Natürlich brannte Lyra darauf, mit ihm zu fliegen, und natürlich durfte sie nicht. Aber sie fuhr auf dem Weg zur nächsten Rast auf seinem Schlitten mit und löcherte ihn mit Fragen. »Mr. Scorsby, wie würden Sie nach Svalbard fliegen?«
»Man brauchte ein Luftschiff mit Gasmotor zum Beispiel, einen Zeppelin.« »Oder man brauchte einen kräftigen Südwind.« »Aber Teufel nochmal, ich würde es nicht wagen.« »Kennst du Svalbard?« »Es ist das trostloseste, ödeste, unwirtlichste und gottverlassenste Nirgendwo.«
»Ich habe bloß überlegt, ob Yorick Burnison vielleicht zurück will.«
»Man würde ihn töten. Yorick ist verbannt. Sobald er einen Fuß auf die Insel setzt, würden die Bären ihn in Stücke reißen.«
»Wie wird Ihr Ballon eigentlich aufgeblasen, Mr. Scorsby?«
»Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann Wasserstoff herstellen, indem ich Schwefelsäure auf Eisenspäne gieße. Das dabei freigesetzte Gas fange ich auf und fülle damit nach und nach den Ballon. Für die andere Möglichkeit müsste man in der Nähe eine Feuermine, eine Erdgasquelle finden. Unter dem Boden hier gibt es jede Menge Gas und außerdem Erdöl. Notfalls könnte ich Gas aus Erdöl oder Kohle gewinnen, das ist nicht schwer. Aber am schnellsten geht es mit Erdgas. Bei einem guten Loch könnte man den Ballon in einer Stunde füllen.«
»Wie viele Leute können Sie mitnehmen?«
6, wenn es sein muss.«
»Könnten Sie Yorick Burnison samt seiner Rüstung mitnehmen?«
»Das habe ich schon getan. Ich habe ihn einmal vor den Tataren gerettet. Sie hatten ihm den Rückzug abgeschnitten und wollten ihn aushungern. Das war während des Tunguska-Feldzuges. Ich bin hingeflogen und habe ihn da rausgeholt. Das klingt jetzt einfach, aber Teufel nochmal, ich musste das Gewicht des alten Burschen schätzen. Und dann musste ich darauf hoffen, dass ich unter der Eisburg, die er sich gebaut hatte, Erdgas finden würde. Aber da ich aus der Luft die Art des Bodens erkennen konnte, war ich mir eigentlich ziemlich sicher. Immerhin, um zu landen, muss ich Gas aus dem Ballon ablassen. Aufsteigen kann ich aber nur wieder, wenn ich Neues nachfülle. Naja, jedenfalls haben wir es geschafft, mit Rüstung und allem.«
»Wissen Sie, dass die Tataren Löcher in die Köpfe von Menschen bohren, Mr. Scorsby?«
»Ja, natürlich. Das machen die seit Tausenden von Jahren. Im Tunguska-Feldzug haben wir 5 Tataren gefangen genommen, von denen 3 ein Loch im Schädel hatten. Einer hatte sogar 2.
»Sie bohren sich die Löcher gegenseitig in den Kopf?«
»Allerdings. Zuerst schneiden sie einen Halbkreis in die Kopfhaut, damit sie einen Hautlappen hochklappen und den Knochen freilegen können. Dann schneiden sie ein kleines kreisförmiges Stück Knochen aus dem Schädel, ganz vorsichtig, damit sie das Gehirn nicht beschädigen. Und danach nähen sie die Kopfhaut wieder an.«
»Ich dachte, Sie tun das nur bei Ihren Feinden.«
»Teufel, nein! Das ist ein großes Privileg. Sie tun es, damit die Götter zu Ihnen sprechen können.«
»Haben Sie schon mal was von einem Forscher namens Stanislaus Grumman gehört?«
»Grumman? Grumman, aber sicher. Ich traf einen aus seiner Mannschaft, als ich vor 2 Jahren über den Jenisei flog. Damals wollte er gerade zu den Tataren stemmen da oben, um eine Weile bei ihnen zu leben. Ich glaube übrigens, er hatte auch ein solches Loch im Schädel, als Teil eines Initiationsritus. Aber der Mann, der mir davon erzählte, wusste nicht so genau Bescheid.«
»Also, wenn er sowas wie ein Ehrenbürger der Tataren war, hätten sie ihn doch bestimmt nicht getötet, oder?«
»Wieso getötet? Ist er denn tot?«
»Ja, ich habe seinen Kopf gesehen«, sagte Lyra stolz. »Mein Vater hat ihn gefunden. Ich habe ihn gesehen, als er ihn den Wissenschaftlern von Jordan College zeigte. Man hat ihn skalpiert und alles.«
Wer hat ihn skalpiert?
Na ja, die Tataren. Das dachten jedenfalls die Wissenschaftler. Aber vielleicht stimmt es gar nicht.
Vielleicht war es gar nicht der Kopf von Grumman, sagte Lee Scoresby. Vielleicht wollte dein Vater nur, dass die Wissenschaftler das glaubten?
Könnte sein, meinte Lyra nachdenklich. Er wollte Geld von ihnen.
Und? Gaben sie es ihm, als sie den Kopf sahen?
Ja.
Guter Trick. Die Leute erschrecken, wenn sie sowas sehen, und sehen lieber nicht so genau hin.
Vor allem Wissenschaftler, sagte Lyra.
Naja, das weißt du besser als ich, aber wenn es wirklich Grummans Kopf war, wette ich, dass es nicht die Tataren waren, die ihn skalpiert haben. Sie skalpieren ihre Feinde, nicht ihre Stammesangehörigen. Und Grumman hatten sie ja in ihren Stamm aufgenommen.
Lyra dachte über all das nach, während sie weiterfuhren. Um sie herum gingen die unerklärlichsten Dinge vor. Die grausamen Gobbler und ihre Angst vor dem Staub. Die Stadt in der Aurora, ihr Vater in Svalbard, ihre Mutter. Welche Rolle spielte sie selbst dabei? Oder das Aletiometer? Oder die nordwärts fliegenden Hexen? Und der arme kleine Tony Macharis, der aufgezogene fliegende Spion, und Yarick Burnison mit seinem unheimlichen Geschick beim Fechten. Sie schlief ein, und mit jeder Stunde kamen sie Bolvangar näher.